Herzlich willkommen zum anarchistischen Infolora am Freitag, den 2. November. In der heutigen Sendung hören wir ein Interview mit zwei Angeklagten der Basel 18, welche letzte und diese Woche vor Gericht waren. Sie erzählen von ihren Eindrücken und dass es im ganzen Prozess um mehr geht als nur um die 18 Angeklagten. Im zweiten Teil hört ihr ein Interview aus Hamilton, Kanada, wo es am 3. März einen wilden Umzug durch ein Yuppie-Viertel gab. Sie erzählen über den Kontext, was es aus der Bevölkerung für eine Resonanz gab und wie sie auf dies und die Repression reagiert haben. Zuerst kommen wir aber zu den Kurznews. Freitagsinfo-Lora, Kurznews.
Kleine und große Aufstände. Dort, wo es brennt, rennt und kitzelt.
Jeden Freitag
auf 97,5 MHz.
Infos zu den Prozessen rund um den G20 in Hamburg. Solidarität mit den Frankfurter G20-Gefangenen. Prozessbeginn am 18. Dezember 2018 in Hamburg. Gefunden auf unitedwestand.blackblocks.org, gekürzt von uns. Die massive Repression des Staates nach den Aktionen während des G20-Gipfels im Juli in Hamburg hält an. Eine als Öffentlichkeitsfahndung inszenierte Menschenjagd in ganz Europa sowie zahlreiche Hausdurchsuchungen zeigen einerseits den Verfolgungseifer des Staates, andererseits die Willkür und Schwäche der staatlichen Behörden. Nicht nur sitzen bereits GenossInnen mit absurden Urteilen im Gefängnis, es kommen auch neue Fälle dazu. So kam es pünktlich zum Jahrestag des Gipfels im Rhein-Main-Gebiet zu 4 Hausdurchsuchungen. 2 Genossen sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Am 18.12.2018 soll der Prozess gegen alle 4 in Hamburg beginnen. Der Staat teilt aus. Die Anklage ordnet die Beschuldigten willkürlich dem Komplex Elbchaussee zu, um in der Öffentlichkeit Schuldige präsentieren zu können. Und die Rechtsbrüche und die massive Polizeigewalt gegen DemonstrantInnen während der G20-Protestwoche zu kaschieren. Die harten Urteile, die bislang nach G20 gefällt wurden, reihen sich ein in die Faschisierung der Staatsapparate, am deutlichsten sichtbar in den neuen Präventiv- und Polizeigesetzen, etwa das bayerische PAG. Vorwürfe, Kollektiv- und Kontaktschuld? Der Zynismus von Polizei und Justiz ist in Anbetracht der Vorwürfe unerträglich. Am frühen Morgen des ersten Gipfeltages machten einige hundert AktivistInnen ihre Wut über die bestehenden Verhältnisse Luft und verdeutlichten ihre Unversöhnlichkeit unter anderem durch das Entglasen von Konsulaten, Banken und Ämtern und das Anzünden von Autos in der im Villenviertel gelegenen Elbchaussee. Obwohl es keinerlei polizeiliche Foto- oder Videoaufnahmen von den Geschehnissen gibt, hat die Polizei nun 4 junge Männer aus dem Rhein-Main-Gebiet als vermeintliche Täter präsentiert. Die Vorwürfe Brandstiftung, Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung basieren auf einem Bewegungsprofil, das die Polizei über die 4 erstellt haben will. Sie haben die Gruppe auch zu anderen Gelegenheiten in Hamburg beobachten können, so etwa ganz ohne schwarze Vermummung beim Bäcker in Altona. Konkrete Taten werden ihnen nicht vorgeworfen, außer, dass sie vor Ort gewesen sein sollen und einer der Beschuldigten eine Mülltonne auf die Straße gezogen habe. Es ist offensichtlich, dass es hier darum gehen soll, Menschen von künftigem politischem Protest abzuhalten und eine ganze Bewegung einzuschüchtern, indem Einzelne drakonisch bestraft werden. Druck machen. 2 von diesen Angeklagten sind immer noch in U-Haft. Ganz offensichtlich dienen diese Haftbedingungen dazu, Druck auf die 2 auszuüben und sie zu Aussagen zu bewegen. In Anbetracht der mangelnden Beweislage gegen sie ist das kein Wunder. Auch eine weitere Person sitzt seit Oktober ebenfalls im Hamburger Holsten Gleisis in Untersuchungshaft, nachdem sie per europäischem Haftbefehl von Frankreich ausgeliefert wurde. Auch ihr werden Straftaten im Zusammenhang mit der Aktion auf der Elbchaussee vorgeworfen. Die Polizei möchte nach mehr als einem Jahr Arbeit der eigens eingerichteten SOKO Schwarzer Block gerne Ergebnisse vorweisen und das heißt Schuldige bestrafen. Machen wir es den Inhaftierten leichter im Knast und erzeugen wir unsererseits Druck auf die Behörden. Der Prozess gegen alle vier Beschuldigten beginnt am 18. Dezember. Obwohl vor dem Jugendgericht geführt, wird er öffentlich sein und lange dauern. Es sind bereits 30 Prozesstage im Mai terminiert. Die Anklageschrift besteht weitgehend aus der Beschreibung von beschädigten Autos sowie einer Handvoll Indizien, dass die vier Beschuldigten irgendwie vor Ort gewesen sein sollen. Dieser Showprozess muss begleitet und kritisiert werden. Schreibt Postkarten und Briefe, kommt zum Prozess und zeigt ihnen, dass wir sie mit dieser Repression nicht alleine lassen. Wir werden weitere Post schicken, mit eurer Hilfe alle Prozesstage begleiten und den Scheiß aufdrehen, bis sie alle wieder frei sind. Der Grund dafür ist einfach, weil wir es können. Die Prozesse finden am Amtsgericht Mitte beim Sieveking Platz 3 in Hamburg statt. Für mehr Infos und das ganze Schreiben geht ihr auf unitedwestand.blackblocks.org. In einem weiteren Verfahren gegen NoG20-Aktivistin Robin geht der Prozess weiter in der zweiten Instanz. Nach einer Verurteilung der Angeklagten Robin wegen vermeintlicher Körperverletzung zu 90 Tagessätzen hat weder die Angeklagte noch die Staatsanwaltschaft das Urteil anerkannt. Einen neuen Prozesstermin gibt es bisher noch nicht, wird aber sobald er feststeht, bekannt gegeben. Antisemitische Angriffe in Basel und Pittsburgh und ein jüdisch-antifaschistischer Aufruf zum Widerstand und Solidarität. Aus aktuellem, traurigem und wachrüttelndem Anlass haben wir einen Text zu antisemitischen Vorfällen in Basel, der Schweiz und den USA verfasst. Wir dokumentieren jüngste antisemitische Übergriffe in der Schweiz und in Pittsburgh, erinnern an das Pogrom vom 9. November 1938 und publizieren einen Aktionsaufruf von jüdischen AntifaschistInnen in den USA. Dringend notwendig ist unser Widerstand gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit jeglicher Art. Genauso dringend notwendig ist, sich mit allen Betroffenen solidarisch zu zeigen. Dieses Schreiben wurde auf barrikade.info gefunden. Wir haben es gekürzt. Das Ganze könnt ihr natürlich auf barrikade.info nachlesen. In Basel wurde zum vierten Mal in 5 Wochen eine jüdische Metzgerei angegriffen. Mehr dazu findet ihr im Schreiben oder auf www.antisemitismus.ca/Vorfälle. Vorfälle mit AE geschrieben. Genau, und auf dieser Seite können auch Vorfälle gemeldet werden. In den Berichten der letzten Jahre auffallend ist die große Anzahl antisemitischer Posts, E-Mails und Kommentare im Internet. Jedes Jahr findet auch physische Übergriffe statt, nachfolgend nur eine Auswahl antisemitisch motivierten Attacken. Zuletzt im Juli 2018 verfolgte ein Mann in Zürich mit gezücktem Messer eine Gruppe orthodoxer Juden und beschimpfte sie. Er konnte überwältigt werden. Im Oktober 2017 wurde in Baden eine als orthodoxer Jude erkennbare Person von einer Gruppe Jugendlicher umstellt, bespuckt und als Judensau, dreckiger Judenabschau beschimpft. Im Juli 2015 griffen ca. 20 Neonazis in Zürich einen orthodoxen Juden an. Einer der Angreifer, Kevin Gutmann, Sänger der Neonazi-Band Amok, wurde wegen Rassendiskriminierung und Tätlichkeit zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Er soll der jüdischen Person, scheiß Jude, wir werden euch alle vergasen, wir schicken euch nach Auschwitz, nachgerufen haben. Dabei soll er den Arm zum Hitlergruß ausgestreckt und Heil Hitler gerufen haben. Antisemitisches Attentat in Pittsburgh. In Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania ist es diesen vergangenen Samstag, 27. Oktober 2018, an Schabbat zu einem Anschlag auf die Tree of Life Congregation Synagoge gekommen. Nach den letzten Informationen gab es 11 Tote und zahlreiche Verletzte. Der Attentäter, ein weißer, christlich sozialisierter Cis-Mann mittleren Alters, fiel vor dem Attentat durch antisemitische Hetze im Netz auf. Unsere Anteilnahme und Solidarität gilt den Angehörigen der Opfer, der gesamten jüdischen Gemeinschaft in Pittsburgh wie auch weltweit. Und dann gibt es einen Solidaritätsaufruf für eine Welt ohne Pogrome, für eine Zukunft ohne Faschismus vom 8. bis 11. November 2018. Auf der Homepage der Gruppe Outlive Them sind auch weitere Ideen zu Solidaritätsaktionen, die uns als Inspiration dienen können, publiziert. Mehr könnt ihr auf outlivethem.wordpress.com nachsehen. Das war's von den Kurznews. Wir hören nun den Song Let a Bitch Know von Kiddy Smile, ein französischer Künstler, Produzent und DJ. Er ist besonders bekannt für seinen LGBT-Aktivismus.
We all know somebody in our circles that embodies selfishness to its fullest. She has no motherfucking shame. She is cutthroat and envious from toe up. But she will never admit it though. She's by your side every single day, smiling at you, but wishing, praying for your downfall. But guess what, mid-thing? You got it all wrong, 'cause I figured you out from the beginning. Whatever, whatever, whatever she gets, whatever, it's never enough. Whatever, whatever, whatever she thinks, whatever, whatever she wants. She wants your man, she craves your job, she dreams your life, and everything that goes with it.
So, bevor wir zum Interview kommen, hört ihr noch einen Ausschnitt vom Kommuniqué Alleine machen Sie dich ein, Demo nach Prozessende. Am Montag ist der vorerst letzte Prozesstag zum sogenannten Basel 18-Verfahren zu Ende gegangen. Ein Urteil wird in den kommenden Wochen bis Monaten erwartet. Rund 80 Menschen haben die Angeklagten am frühen Abend solidarisch in Empfang genommen. Die Menge hat sich dann gemeinsam vom Strafgericht Richtung Untersuchungs- und Ausschaffungsgefängnis für Frauen, Waaghof, bewegt. In umgekehrter Richtung des verhandelten Umzugs vom Juni 2016. Eine Strecke, die laut Staatsanwaltschaft in puncto Öffentlichkeitswirksamkeit keinen Sinn machen würde. Wir sehen das anders. Die Stimmung war laut und kämpferisch, trotz des strömenden Regens. Es wurde gekleistert, Wurfzettel wurden geworfen und vereinzelte Pyros gezündet. Von dem Gefängnis angekommen, grüßte ein Feuerwerksbatterie und zahlreiche Parolen die Inhaftierten. Solidarität an dieser Stelle, insbesondere auch mit den kürzlich bei einem Zellenbrand verletzten Gefangenen. Vor Ort wurde zudem eine Rede gehalten, in der einerseits über den Prozessverlauf informiert, andererseits eine allgemeine Gefängniskritik geübt wurde. Die Demonstration konnte sich problemlos am Theater auflösen. Die Bullen waren lediglich im Hintergrund präsent. Es kam nach unseren Kenntnisnahmen weder zu Kontrollen noch Verhaftungen. Wir finden es wichtig, im Angesicht der Repression zusammenzustehen und zu zeigen, dass wir die Betroffenen nicht alleine und uns nicht einschüchtern lassen. Solidarität ist eines der zentralen Werkzeuge im Kampf für eine andere Gesellschaft. Freiheit für die Angeklagten, nieder mit der Gefängnisgesellschaft. Während der Demo wurden noch ein Flyer verteilt, diesen könnt ihr auf barrikade.info lesen. Nun kommen wir zum Interview, dazwischen gibt es noch Musik von Gewaltbereit und Halshack, zwei Bands, welche diesen Samstag im Kochareal an der Rautistraße 22 in Zürich spielen. Ja, wir sind jetzt hier während dem dritten Prozesstag am Mittag und wir haben zwei Menschen gefunden, die sich leider diesen Scheißprozess anhören müssen. Und ja, vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt für das Interview. Wie geht es euch jetzt so nach dem dritten Prozesstag?
Ich finde es mega schwierig zu sagen, wie es mir geht, weil ich habe so einen Prozess noch nie in so einem Ausmaß erlebt und deshalb weiß ich wirklich oft gar nicht so, wie es mir eigentlich geht. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich das Ganze so absurd finde, dass ich das Gefühl habe, ich befinde mich irgendwie in einem Theaterstück, das noch nicht zu Ende ist und wo ich auch gar noch nicht weiß, wie ich mich danach fühlen werde.
Was ist euer Eindruck vom bisherigen Prozessverlauf?
Ja, es ist wie die Staatsanwaltschaft hat so ihr Konstrukt so zusammengebaut und sie besteht einfach auf dem und eigentlich alle ihre Argumente oder so, also sind gar nicht wirklich Argumente, beruhen einfach auf diesem Konstrukt und es ist einfach ein bisschen so lächerlich. Also das Ganze ist halt einfach auch politisch motiviert. So.
Ja, den Prozess selber finde ich interessant. Also abgesehen davon, dass es uns persönlich betrifft, das finde ich nicht so interessant, also das finde ich irgendwie seltsam. Aber sonst finde ich es interessant, diese ganze Show mitzuverfolgen, die da abgehalten wird, weil es wirklich, also mich erinnert das wirklich an eine so groteske Oper oder so, ich weiß auch nicht, weil die, also die Staatsanwaltschaft hat so ihre Strategie und tritt mit ihren komischen Ideen auf und das Gericht, aber auch die Verteidigung, alle spielen so ihr Spiel und wir Angeklagten sitzen da und über unseren Köpfen wird so ein Gefecht ausgetragen, an dem wir ja einfach nur so unbeteiligt daneben sitzen. Und so vom Inhalt her, also ich habe das Gefühl, also ich bin jetzt persönlich nicht mega beeindruckt von Anwältinnen und Anwälten oder was sie für eine tolle Karriere gemacht haben, aber es ist doch trotzdem noch, finde ich es erwähnenswert oder interessant, dass so viele, also 18 Anwältinnen, Anwälte in diesem Raum sitzen, die schon mega viele solche Fälle ausgetragen haben und immer wieder sagen, hey, das geht nicht so, es funktioniert so nicht, das ist nicht möglich, das entspricht nicht den Regeln, nach denen wir eigentlich spielen sollten. Und das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft sagt einfach so, ist uns egal, egal, wir machen einfach so weiter. Und das finde ich schon noch spannend, dass eigentlich so viele Leute immer wieder, höre ich jetzt sagen, hey, das geht doch gar nicht, das kann doch gar nicht sein. Aber trotzdem wird es einfach so weitergemacht und es wird wahrscheinlich auch, die Urteile werden wahrscheinlich auch so ausfallen, dass Leute sagen werden, hä, wie kann das sein, das geht doch gar nicht, aber es wird trotzdem gemacht.
Könnt ihr vielleicht noch ein bisschen ausführen, also welche Strategie Sie dabei fahren oder was Sie genau, was genau so problematisch ist in diesem Prozess?
Ja, also die Staatsanwaltschaft, ihr ganzes Konstrukt beruht eigentlich auf diesem Mittäterschaftsding, wo sie einfach behaupten, dass alle Menschen, die angeklagt werden, egal aus welchen Gründen, es sind wirklich auch völlig fadenscheinige Gründe, wieso die Leute überhaupt angeklagt sind, waren dort und weil sie dort waren, sind sie verantwortlich für alles, was dort begangen wurde. Und das ist eigentlich, also das heißt, wie so kollektive Schuld eigentlich, wie auch gewisse Anwälte das genannt haben, dass allen Menschen, die einfach bei etwas dabei sein, gewesen sein sollen, jegliche Tat dort angelastet werden kann. Das heißt, es ist nicht nur Landfriedensbruch, was den Menschen wie angelastet wird, sondern es ist eben auch die Sachbeschädigungen, die versuchten Körperverletzungen und so weiter, wird jeder einzelnen Person also als Kollektivding aufgelegt. Und normalerweise müsste man eigentlich, also normalerweise, was ist schon normal, häufig wird es eher so gemacht, dass man eigentlich diese Straftaten den Menschen individuell zuschreiben muss und sie haben das jetzt einfach völlig umgedreht. Und
Und sie müssen es auch beweisen. Also die Staatsanwaltschaft muss die Schuld von den Angeklagten beweisen und das machen sie in keinerlei Weise. Sie haben gar keine Beweise. Also die Anklageschrift, also die, oder mein Eindruck von der Strategie der Staatsanwaltschaft ist, sie haben eigentlich nichts in den Händen, aber tun so und darauf bauen sie. Und es ist absurd, weil sie kommen dann mit irgendwelchen Dingen hervor und sie behaupten sehr frech Dinge über die Angeklagte, die teilweise wirklich einfach also gar nicht stimmen können, weil sie in sich selbst widersprüchlich sind. Und das sind alles Dinge, die nicht als Beweise gelten, jetzt so im, also in den Augen von den Anwältinnen und Anwälten. Ja, und ich glaube, die Strategie ist wirklich einfach, ein solch monströses Bild zu schaffen von dieser gewaltbereiten Menge oder diesen Angehörigen dieser, weiß ich auch nicht was, Szene oder so. Und dass dieses Bild dann so groß werden kann, dass aufgrund von diesem Bild Urteile gefällt werden. Weil etwas anderes haben sie eigentlich gar nicht.
Also sie drehen auch die Beweislast völlig um, dass eigentlich nicht mehr sie die Schuld beweisen müssen, sondern die Beschuldigten ihre Unschuld. Und zudem ist auch so, haben sie zum Beispiel auch die bei der, als die Staatsanwaltschaft wie die ihre Strafe sozusagen gefordert hat, haben sie bei jeder Person gesagt, sie hat keine gute Legalprognose, weil sie Aussageverweigerung gemacht hat sozusagen. Also das heißt, sie nehmen eigentlich Aussageverweigerung als Grund für eine schlechte Legalprognose zum Beispiel. Also das ist nur ein weiteres Beispiel. Und auch sehr häufig in ihrer Argumentation wird halt so die politische Meinung oder nicht einmal, eigentlich nur zum Beispiel Kleidung oder so, wird als Grund genommen fast schon, dass die Person, also so fast als Beweis sozusagen, dass die Person dort anwesend gewesen sein muss. So. Also es hat aufgrund von ihrer Kleidung die anarchistische Einstellung ganz klar ist und deshalb hat die Person das und das sicher gemacht. So ein bisschen in dem Sinn, ein bisschen überspitzt gesagt. So.
Die fährt es ziemlich so, dass es auf mitgegangen, mitgehangen ist, den einzelnen Menschen gar keine Taten nachgewiesen werden müssen. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, neben dem Staatsanwaltschaft ist ja auch noch der Richter. Und am Anfang gab es sehr viele Einsprüche von den AnwältInnen. Und was habt ihr das Gefühl, wie verhält sich da der Richter?
Also völlig desinteressiert, würde ich mal. Also er ist auf gar keinen von diesen Beweisanträgen eingegangen eigentlich, oder kaum. Die Anwälte gingen ja doch auch ein bisschen davon aus, haben sie schon auch gesagt, dass es wie eigentlich normal ist bei diesem Richter, dass sie halt einfach die Sachen von der Staatsanwaltschaft übernehmen und einfach das so sein lassen. Und die Staatsanwaltschaft macht das schon gut, ein bisschen in dem Sinn.
Ja, ich finde das auch total schwierig, diese Einschätzung, weil also sie sind ja zu dritt, das Gericht ist zu dritt und nur der Gerichtspräsident spricht, wenn überhaupt, aber er spricht ja auch sehr wenig und so immer sehr so, ja, als würde er einschlafen. Nein, ich weiß auch nicht. Das ist einfach so, ich finde ihn noch schwierig zu lesen, so als Mensch oder als Person. Mhm. Und die anderen zwei, die sitzen ja einfach da und sagen nichts. Und in der Beratung entscheiden sie dann zusammen. Aber ja, mein Eindruck war bisher auch, dass jetzt der Gerichtspräsident sich eher pro Staatsanwaltschaft als pro Angeklagte oder pro Verteidigung verhält. Habe auch schon so munkeln gehört, dass er schon auch eher jetzt nicht auf unserer Seite steht.
Also das ist ja eigentlich klar.
Was klar ist natürlich, aber in seiner Position müsste er ja eigentlich, also dürfte er ja eigentlich nicht eine Partei ergreifen.
Ja, er war auch total genervt ab den all den Beweisanträgen, obwohl das eigentlich völlig in diesem Rahmen von diesem juristischen Theater abläuft, ist alles wie normal, also so halt ein normaler Gerichtsprozess, aber es wirkt so ein bisschen so, als möchte er es einfach möglichst schnell durchhaben und ohne noch groß über solche Sachen zu verhandeln oder so.
Ja, der Prozess ist ziemlich politisch aufgeladen, eben mit dieser Kollektivbestrafung, die sie fordern. Das habt ihr auch schon vorher erwähnt. Könnt ihr irgendwie eine Einschätzung machen, was euch jetzt noch in den nächsten Tagen erwarten wird? Die Urteilsverkündung wurde mal auf unbestimmt verschoben.
Ja, also jetzt kommen eigentlich nur noch die Plädoyers der Anwältinnen und anschließend dann eben dann die Urteilsverkündigung. Und medial sieht man ja auch mega, wie fest dieser Prozess auch gebraucht wird und ich denke auch, dass es einen Einfluss hat auf die Verurteilungen, je nachdem, weil dort ziemlich hohe Strafen gefordert werden, die Staatsanwaltschaft auch sehr auf das so wie eingegangen ist und ich mir schon vorstellen kann, dass das halt auch eine Auswirkung dann auf die Verurteilungen haben wird, sodass die bürgerliche Presse die ganze Zeit fordert und auch behauptet. Und
ja, jetzt in den nächsten Tagen, also heute Nachmittag und am Montag, ja, eben gibt es nochmal Plädoyers und glaube ich, werde auch da hingehen nochmals, weil ich das schon auch sehr interessant finde, wie die Anwältinnen, also Anwältinnen und Anwälte plädieren und wie sie argumentieren und wie sie teilweise technisch, teilweise doch auch ein bisschen noch so politisch diese ganze Geschichte umschreiben und auch auseinandernehmen. Also ich finde das schon auch noch spannend, weil manchmal tut es sogar auch ein bisschen gut, obwohl ich eben, wie schon gesagt, ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt Anwälte und Anwältinnen, damit wir uns sagen lassen müssen, was wir oder was vielleicht Sinn macht und was nicht. Aber es ist doch noch spannend, wenn so auf einer anderen Ebene diskutiert wird über so Dinge, die vielleicht ja in unserem Alltag eine Rolle spielen. Irgendwie so. Ich kann es auch nicht so gut beschreiben. Ja. Aber das finde ich noch spannend. Und sonst so die nächsten Tage, also ich denke, wenn dann die Urteilsverkündung kommt, wird es sicher noch einmal seinen medialen Rummel geben und ich habe jetzt die Medien nicht so mega mitverfolgt, aber habe schon auch so gehört, dass es jetzt auch langsam auch so ein paar kritische Stimmen gibt und ich bin mega gespannt, wie das weitergeht, ob da vielleicht doch noch wie so ein bisschen ein Sinneswandel passiert bei gewissen Medien. Ja, vielleicht nicht gerade Radio Lora oder Barrikade ist, aber irgendwie bei so ein bisschen Bürgermedien, ob die dann vielleicht doch noch auch andere Perspektiven reinbringen als jetzt nur so eine Stava-Perspektive.
Ja, und das Ganze ist zwar wie politisch aufgeladen, aber der Demo an sich sozusagen wurde eigentlich jeder politische Hintergrund entzogen. Das ist wirklich nur noch so Krawalltum und das war dann auch wie noch schön zu sehen war, also ja, schön, keine Ahnung, aber es gab ja auch wieder einen anderen Input als eben die ein, zwei, drei Anwältinnen, die eben auch wieder diese politischen Aspekte des Umzugs an sich eigentlich wieder eingebracht haben und das wieder so in einen Kontext gesetzt haben. Ich denke, das ist noch wichtig, dass man das wie nicht so vergisst und nicht plötzlich selber so in das mega so nur noch, es geht nur noch so um juristische Fragen und so, und man vergisst plötzlich, ja, eben, was eigentlich auch der Umzug an sich, egal ob man jetzt da dabei war oder nicht, hat auch für einen politischen Kontext hat. Und so. Mhm. Das finde ich noch wichtig, das wie nicht so komplett zu vergessen. Ja, und vielleicht dann nach dem Urteil, dann müssen wir halt dann, ich glaube, dann ist dann wichtig, dass man wie zusammenschaut, wie man damit umgehen kann und irgendwie eine, das kollektiv tragen kann. Obwohl ich im Moment das Gefühl habe, dass es schon wie, also ich habe ein gutes Gefühl diesbezüglich auch, weil mega viele solidarische Menschen jetzt immer anwesend waren und mega viel gekocht wurde und so. Und es war wirklich so eine, für mich war es so eine Atmosphäre, in der ich das Gefühl habe, dass man so aufeinander schaut und dass wie die Konsequenzen auch gemeinsam getragen werden können. Aber das ist dann sicher auch irgendwann mal wichtig. So.
Es wurde auch, also es wurde auch im Vorfeld des Prozesses immer wieder diskutiert, auch seitens der Verteidigung, ob dieser Prozess überhaupt durchzuführen sei, weil er so offensichtlich geprägt ist von einer Hetze oder also weil er irgendwie nicht, weil so viele Dinge auch in der Anklageschrift einfach nicht funktionieren eigentlich. Und es wurde immer wieder darüber geredet, ob der Prozess vielleicht irgendwie platzen soll oder ob die alle sagen, nein, das können wir gar nicht machen, es gibt keine Grundlage dafür und so. Und ich denke, nach diesem Prozess wird es auch deshalb nicht aufhören, weil es ist ja nicht einfach, also auch wenn die Urteile gesprochen sind, ist es nicht fertig. Und es ist immer noch so, dass mega vieles einfach außer Acht gelassen wird. Es gibt viele Punkte, die werden einfach ignoriert von den Richterinnen und also von der Staatsanwaltschaft sowieso. Und ich denke, es wird da auch weitergehen und viele Urteile werden weitergezogen werden ans nächste Gericht. Und ich hoffe mega fest, dass da auch diese Energie, die jetzt da ist und so, dass das weitergeht. Also dass das nicht irgendwann einfach so versandet, weil vielleicht nicht mehr alle Angeklagten dabei sind, sondern vielleicht Vereinzelte oder so. Aber das fände ich mega schön. Und ich habe aber auch ein gutes Gefühl, weil ich glaube, also diese Solidarität ist so stark zu spüren, finde ich, jetzt momentan. Und auch das Interesse daran, weil ja, es geht nicht um diese 18 Angeklagten. Natürlich irgendwie schon, aber es geht um so viele andere Leute, die eine Demo wie im Sommer 2016 oder irgendeine andere Form von widerständiger Praxis daran teilnehmen oder sich dafür interessieren oder dafür irgendwie kämpfen oder so. Das betrifft alle diese Leute und deshalb habe ich das Gefühl, ist das auch etwas, das irgendwie so schon ein bisschen symbolisch ist. Also wenn dann so ein Schauprozess gemacht wird mit halt zufällig ausgewählten 18 Personen, dann geht es um viel mehr auch so auf, ja, so auf dieser Seite, wo wir stehen. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass diese Energie momentan mega stark ist und auch noch weiter gehen wird.
Dann hoffen wir, dass diese Solidarität und Energie bleibt, auch für die nächsten Tage und die Urteilsverkündung und die weiteren Prozesse, die es wahrscheinlich gibt, wie ihr jetzt gesagt habt. Gibt es noch etwas, was wir jetzt vergessen haben, was ihr noch gerne sagen würdet?
Ja, ich würde mega gerne noch etwas sagen. Und zwar, ja, hat es auch so mit dieser Aufmerksamkeit jetzt zu tun, die auf diesen Prozess gelenkt ist, also von verschiedenen Seiten. Ich finde das mega schön, ich finde das mega wichtig, also eben vor allem von solidarischen Leuten auch. Und ja, die Bürgerpresse, also sie sind einfach amüsant, was die dann so schreiben. Aber ich finde es schon auch mega wichtig, nicht zu vergessen, dass halt, ich meine, es ist ein Prozess und es sind 18 Angeklagte und so, aber ich meine, jeden Tag, die Gefängnisse sind voll mit Leuten, die hatten auch mal Prozesse und da schaut niemand hin. Und ich finde es irgendwie mega wichtig, immer wieder zu merken, hey, das ist so... So viele Leute sitzen in diesen Gefängnissen und haben einfach gar nicht erst die Chance, so eine krasse Verteidigung zu haben, wie wir es jetzt haben, haben keine Chance, irgendwie gehört zu werden, haben keine Chance, dass Leute hinschauen und überhaupt erst mal abwägen, warum sie vielleicht gewisse Dinge tun oder nicht tun oder vielleicht, ja, keine Ahnung, per Zufall hineingerutscht sind, was auch immer. Also die Umstände sind einfach so werden ignoriert. Und das finde ich schon für mich persönlich mega wichtig, das nicht zu vergessen. Und das, also all den Leuten gegenüber, die in solchen Situationen sind, aber auch so für mich, um für mich persönlich eine Relation zu haben, weil wenn ich das dann immer im Kopf habe, dann merke ich auch so, hey, es stresst mich gar nicht. Also dieses ganze Zeugs, natürlich überlege ich mir dann so, okay, wenn sie durchkommen mit diesen komischen Strafen, die sie mir verhängen wollen, mit Knast und so, okay, dann ist es halt so, dann verändert sich mein Leben vielleicht ein bisschen, aber ich finde es irgendwie voll schön, daran zu denken, dass ja, mega viele Leute sind in solchen Situationen und es geht nicht nur um mich oder um uns oder so. Und das finde ich mega wichtig.
Ja, und es ist auch wichtig, so, sich nicht so einschüchtern zu lassen und so sich zu lähmen von diesen Repressionen und so, sondern halt einfach weiterhin oder gerade auch wegen dieser Überrepression, die wirklich überall eigentlich die Leute einschränkt und so, gerade weiterzumachen und weiterzukämpfen und so.
Ja, und es gab, also das fand ich auch schön, es gab zwei, drei Leute von der Verteidigung, die haben eben so einen Kontext auch gemacht und du hast es schon angetönt, also ich finde das auch mega wichtig, so nicht zu nahe ranzoomen an dieses ganze Gerichtszeug, sondern nicht zu vergessen, warum das überhaupt Widerstand, also warum das überhaupt Aktionen gemacht werden und diese Welt hat sich nicht verändert und die wird sich auch nicht verändern, wenn jetzt ja, dieser Prozess vorbei ist. Deshalb wird es auch weiterhin widerständige Leute geben und brauchen. Und
danke vielmals für eure Zeit und das Interview. Wir wünschen euch ganz viel Kraft in den weiteren Tagen und was auch immer passiert und hoffen, dass ihr da glimpflich davon kommt.
Merci.
Wir kommen nun zu einem geschriebenen Interview, welches wir vertont haben und es kommen am Anfang immer mehrere Fragen auf einmal, die dann alle in der Antwort beantwortet werden. Dazwischen kommt ein Song von La Quatrième Dimension, Rap aus Genf, die diesen Samstag in Kochreal spielen.
Es ist das Wichtigste, unsere Integrität zu wahren und unsere Ideen zu verteidigen. Ein Interview über Repression in Hamilton, Kanada. Von der Zeitschrift In der Tat aus Hamburg, gegendert von uns. Am 3. März 2018 gab es einen wilden Umzug in Hamilton durch ein Yuppie-Viertel, bei dem Autos und vor allem kleine Boutiquen angegriffen wurden. Dabei entstand ein Sachschaden um die 100.000 kanadische Dollar. Diesem Bruch mit dem sozialen Frieden folgte eine gesellschaftliche Polarisierung und Repressionswelle, die bis heute anhält. Wir haben ein Interview geführt mit einer Person, die von der Repression betroffen ist, um mehr über den Kontext und den offensiven Umgang mit den Repressalien zu erfahren. Kannst du mir am Anfang über den Kontext, über Kanada und Hamilton erzählen? Wie sieht das soziale Klima in Hamilton aus? Gibt es dort eine längere anarchistische Tradition? Sind anarchistische Ideen und AnarchistInnen in der Stadt und der Region verankert? Gibt es eine sichtbare anarchistische Präsenz auf den Straßen? Gibt es fortlaufende spezifische Kämpfe? Gibt es anarchistische Räume? Wie organisieren sich AnarchistInnen? Informell auf der Basis von Affinitäten oder informellen Organisationen?
Hamilton ist eine Industriestadt mit 500.000 Einwohnern in der Provinz Ontario, die eine Stunde entfernt von Toronto liegt, Kanadas größte Stadt. Das anglophone Kanada ist ein unglaublich befriedeter Ort mit wenig Geschichte von Kämpfen. Der größte vereinende kulturelle Faktor ist ein starkes Verlangen, nicht gestört zu werden. Es gibt einen starken sozialdemokratischen Konsens, Immigration ist streng kontrolliert und es wird nach Klasse ausselektiert, verschiedenste progressive Errungenschaften, wie die Möglichkeit, beinahe gratis studieren zu können, für Leute, die nachweisen können, dass sie arm sind, und eine allgemeine Krankenversicherung wurde einfach von den Mächtigen zugestanden, ohne dass es jemals von unten eingefordert wurde. Und die koloniale Plünderung und der Genozid auf dem Territorium waren so vollständig und erfolgreich, dass ein Gespräch von staatlicher Seite mit indigenen Völkern über Versöhnung stattfinden kann, ohne die Rückverteilung des Landes und der Ressourcen zu besprechen. In diesem Kontext ist das anarchistische Projekt unüblich, das sich in Hamilton über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat. Es war ein Kampf gegen Windmühlen, aber wir haben es geschafft, eine Straßenpolitik aufzubauen rund um kämpferische Demos, die zeitweise mehrere hundert Leute einschließen, während es in Ontario eine Seltenheit ist, dass sich unangemeldete Demos überhaupt die Straße nehmen. Wir verbreiteten unsere Ideen, indem wir regelmäßig die Stadt mit Plakaten eindeckten. Verschiedene lokale Gegeninformationsplattformen wie North Shore verwendeten und Veranstaltungen und Öffnungszeiten im Tower abhalten, dem anarchistischen Treffpunkt von Hamilton. Dieser beinhaltet einen Veranstaltungsraum, eine Bibliothek, ein Scene-Distro und eine Druckwerkstatt. Über das letzte Jahrzehnt hat Hamilton diese rapide Gentrifizierung erfahren, mit der ihr sicherlich auch vertraut seid, und die urbanen Kämpfe haben sich darauf fokussiert, den Konflikt gegen die Profiteurinnen zu eskalieren. Es gab auch einen spezifischen Kampf, der vor allem in ländlichen Gebieten stattgefunden hat und versucht hat, eine antistaatliche und antikapitalistische Perspektive in die breitere Bewegung gegen Pipelines zu tragen. Es gibt AnarchistInnen, die mehr darauf fokussiert sind, Organisationen aufzubauen, jedoch der vorherrschende Trend geht in Richtung informeller, affinitätsbasierter Organisierung mit temporären Kollektiven, die sich um Projekte und Aktionen herum organisieren. Da es nicht so viele AnarchistInnen gibt, schauen wir, dass wir zusammenarbeiten, die SyndikalistInnen und die InsurrectionalistInnen, und versuchen, die Projekte der anderen zu unterstützen, auch wenn wir uns natürlich nicht in allem einig sind.
Was passiert denn dieser Nacht auf der Lock Street? Was ist das für eine Nachbarschaft, die angegriffen wurde? Was passierte danach? Wie hat die Repression zugeschlagen? Welche Strategien haben die Bullen aufgefahren? Was ist der gegenwärtige Stand der Ermittlungen? Waren die Bullen das einzige Problem? Und welche sozialen Dynamiken wurden losgetreten? Führt es zu einer sozialen Polarisierung? Wie haben Liberale, Linke, Rechte und die durchschnittlichen HamiltonianerInnen reagiert?
In der Nacht des 3. März, einen Samstag zwischen den zwei Tagen der Hamilton Anarchist Book Fair, wurde unter der Hand eine Demo angekündigt, in der vagen Andeutung gegen die Reichen aufzutreten. Hier noch eine Anmerkung von der Zeitschrift In der Tat. Kurz nachdem wir das Interview geführt haben, wurde öffentlich gemacht, dass ein Undercover-Bulle, der seit 2 Jahren ab und zu in Hamilton aufgekreuzt war und der versucht hatte, die anarchistische Szene zu infiltrieren, unglücklicherweise auf der Buchmesse von dem Umzug mitbekommen hat, wo noch nicht klar war, dass das Schwein ein Undercover-Bulle war. Er war beim Umzug dabei und es scheint, dass die Anklage auf seine Aussagen aufbauen. Genau, und da gibt es noch einen Link von der Seite northshore.info. Dort steht noch mehr zu diesem Undercover Cop. Eine Gruppe von 30 Leuten marschierte durch eine der reichsten Nachbarschaften der Stadt und dann eine bourgeoise Einkaufsstraße hinunter. Entlang des Weges wurden viele Luxusautos und Geschäfte angegriffen. Das war das erste Mal seit fast 30 Jahren, dass etwas Vergleichbares in Ontario passiert ist. Es gab zwar einen offensiven schwarzen Block während des G20-Gipfels in Toronto 2010. Jedoch sind Gipfel Ausnahmeereignisse, bei denen solche Sachen erwartet und Vorkehrungen getroffen werden. Die Sachbeschädigung wurde zuerst mit Panik beantwortet und dann mit einer intensiven Gegenorganisierung, die von den Business Community angeführt wurde, die selbst Demos organisierte, eigene speziell gekennzeichnete Produkte auf den Markt brachte, mit PolitikerInnen als tragische Opfer posierte. Wie üblich wollen die KapitalistInnen nicht nur reich werden, sie wollen auch von jenen geliebt werden, von denen sie profitieren. Die öffentliche Reaktion war genauso heftig wie einen Monat später, als ein rechter Terrorist 10 Menschen in Toronto tötete. Interessant war aber, dass obwohl versucht wurde, den Umzug zu entpolitisieren, darüber als eine anarchistische Attacke auf AufwärterInnen und Reiche gesprochen wurde, bevor überhaupt irgendwelche Texte dazu veröffentlicht wurden. Auch wenn die Aktion allgemein verurteilt wurde, dass sie zu weit gegangen wäre, bitte einen Moment Andacht für die Familie der Fenster, spricht die Tatsache, dass sie unmittelbar für eine breite Öffentlichkeit verständlich war, bis zu einem gewissen Grad für einen Erfolg des Kampfes gegen die Gentrifizierung. Die Reaktion gegen AnarchistInnen war heftig und ebbte wochenlang nicht ab. Sie zielte auf alles ab, was öffentlich mit Anarchismus assoziiert wurde. Der Tower wurde mehrere Male angegriffen, dann bekam er eine Räumung, nachdem Rechte und die Polizei dem Vermieter gedroht hatten. Die Webseite des Towers wurde von der hosteten Firma vom Netz genommen, aufgrund konstanter DDoS-Attacken, und das Bankkonto wurde gekündigt, aber nicht eingefroren. Jedoch trotzten die AnarchistInnen dem Sturm. Sie fanden einen besseren Raum, bauten die Infrastruktur wieder auf, verteidigten sich physisch gegen faschistische Angriffe und so weiter. Verschiedene rechte Gruppen organisierten eine Unterstützungsdemo für die Geschäfte, deren Fenster eingeschlagen worden waren, wobei sie erfolgreich von der Polizei geschützt wurden. Jetzt gibt es also Fotos von FaschistInnen in ihren Kutten, wie sie im Luxus-Donut-Laden stehen, wo Premierminister Justin Trudeau ein paar Wochen davor der Business Community seine Unterstützung zugesichert hat. Der Staat, die Geschäfte und die Rechten demonstrierten eine große Fertigkeit, sich zu koordinieren, auch wenn all diese Feinde nicht explizit in Solidarität miteinander gehandelt haben. Etwas mehr als ein Monat nach der Demo wurde ein Hausprojekt, in dem unter anderem Leute wohnen, die im Tower involviert sind, von der Polizei durchsucht, wobei eine Gefährtin verhaftet wurde. Das Haus wurde verwüstet und eine Menge Sachen wurden beschlagnahmt. Ein Monat später wurde auch die andere Bewohner verhaftet, genau wie 4 weitere Leute. Sie wurden unter vagen Verschwörungsvorwürfen angeklagt und unter einem noch nie zuvor verwendeten Gesetz, welches für das Vermummen auf einer Demo 10 Jahre Gefängnis in Aussicht stellt. Auch wenn das herausfordernd ist, sind das Dinge, auf die wir als AnarchistInnen vorbereitet sein müssen. Und wie ich gesagt habe, trotzen wir dem Sturm. Der soziale Aspekt war härter, da viele AnarchistInnen, die vielleicht weniger im alltäglichen Aktivitäten involviert sind und Leute aus dem linken Spektrum, sich stark von den AnarchistInnen und ihren Projekten distanziert haben. Teilweise liegt das an Feigheit, einer Großteil ungerechtfertigter Angst vor der Repression. Teilweise liegt es an sozialem Druck. Es ist einfach eine Tatsache, dass es härter ist, deinen Ideen entsprechend zu handeln, wenn diese Ideen als unpopulär betrachtet werden oder wenn du zur Rede gestellt wirst und diese verteidigen musst. Eine Menge von diesem Druck, sich zu dissozieren, kam von den sozialen Medien, was weiter die schädliche Rolle demonstriert hat, die diese darin spielen, jede Intensität, die mit der Normalität bricht, zu befriedigen.
Sont pleines à craquer, la créature aux mille visages se tait. La vie suit son cours encore un jour comme si de rien n'était. Dans le béton armé jusqu'aux dents, les cadavres s'empilent. Les assassins ont-ils la conscience tranquille? Les hommes d'affaires se pressent en cachant ce qu'ils pensent. Les mendiants prennent leur mal en patience. Ni les monologues des fous, ni les éclats de rire des cours d'école joyeuses ne peuvent rendre sa langue à la majorité silencieuse. Les passants croiseront les yeux d'un vieillard dont le regard se plante dans les cœurs comme un poignard. Passant la main dans sa barbe, il vagabonde et coupe la route de ceux qui se sont coupés du monde. Sa silhouette disparaît dans une impasse, réapparaissant sur les toits aux portes de l'espace. Il crache de sa gorge un nuage épais et brûle Babylone dans son calumet de la paix. Mais l'ambiance bascule, le vacarme s'en empare sous les hurlements d'un homme en uniforme sorti de nulle part. Police, éteignez ça et sortez vos papiers. Je ne suis pas d'humeur, alors évitez de me contrarier. Le vieux répond, la loi est écrite par des hypocrites. Va dire à la nature que son herbe est interdite.
Le système que tu défends est en échec. Babylone brûle et mes papillons brûlés avec. Le policier perd son calme et devient fou. Il saute à la gorge du vieillard pour le rouer de coups. Il frappe et vide ses poches avant de s'enfuir. Le vieillard se relève avec le sourire.
Ihr hört das anarchistische Infolora vom Freitag und wir sind mitten im Interview mit einer Person, die von der Repression nach einem wilden Umzug in Hamilton betroffen ist.
Was mich besonders interessiert, wie kamen die AnarchistInnen in Hamilton dazu, eine offensive Art mit der Repression umzugehen? Wie zum Beispiel keine Entschuldigungen zu machen, nicht das Spiel von Unschuld und Schuld mitzuspielen, sowie öffentlich die Angriffe zu verteidigen? War Repression und wie damit umgehen bereits ein Thema vor der Lock Street-Ereignis? Welche Verbindungen und Beziehungen müssen bestehen, um nicht einzuknicken und um nicht aufzugeben? Denkst du, dass die Repression tatsächlich Verbindungen und Beziehungen zwischen GefährtInnen gestärkt hat?
Es gibt einen Kern an Leuten in Hamilton, einschließlich der meisten Angeklagten, die konstant über ein Jahrzehnt in anarchistischen Projekten aktiv waren und die bereits andere Momente der Repression, Verhaftung, Verschwörungsvorwürfe und Einsperrung durchlebt haben. Wir schenken außerdem Repressionssituationen anderswo große Aufmerksamkeit und versuchen in Solidarität mit diesen zu agieren. Weiter versuchen wir, mit den Geschichten von Kämpfen vertraut zu sein, um realistisch einschätzen zu können, was wir zu erwarten haben. Wir haben Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was in Momenten der Repression am besten für uns funktioniert hat und was nicht, und eine Schlussfolgerung, die viele von uns teilen, ist, dass es das Wichtigste ist, unsere Integrität zu wahren und unsere Ideen zu verteidigen. Aus diesem Grund verweigern wir es, innerhalb der Linken Schutz zu suchen und den Fall als eine Kriminalisierung von Protest zu beschreiben oder uns hinter dem Label AktivistInnen oder Community Organizer zu verstecken. Wir haben das in der Vergangenheit ausprobiert und es hat sich schlimmer angefühlt, unsere Autonomie aufzugeben, als ins Gefängnis zu gehen. Außerdem, während früheren Momenten der Repression, weiß ich, dass ich immer Teile von mir fand, die trotzdem in einer gewissen Weise auf Gerechtigkeit vom System gehofft haben. Teile von mir, die mich zum Mitmachen gebracht haben und zum Hoffen auf den Ausgang des Verfahrens. Teile, die enttäuscht und manipuliert werden konnten. Jetzt jedoch ist das viel weniger der Fall. Als AnarchistInnen kämpfen wir hart dafür, eine Autonomie in der Aktion zu haben, die unabhängig von den Linken ist, und diese steht komplett im Widerspruch zum Kapitalismus und Staat. Wir versuchen, Kampfformen zu erschaffen, die unmittelbar sind und uns direkt mit Mitteln anzueignen, um die Macht zurückzudrängen zu können und andere Formen von sozialen Beziehungen zu erschaffen. Das Aufgeben im Angesicht der Repression ist einfach unakzeptierbar. Deshalb haben wir natürlich keine Entschuldigung abzugeben angesichts kaputter Audis, und natürlich ist es egal, ob oder nicht eine spezifische Anarchistin diejenige war, die den Hammer gehalten hat. Das ist kein Spiel, das uns interessiert. Jene, die von der Repression am direktesten betroffen sind, haben diese Analyse vorangetragen, was es anderen ermöglicht hat, die vielleicht verängstigt oder sozialem Druck ausgesetzt waren, auch standhaft zu bleiben. Wir wurden sehr von der Position inspiriert, die von den drei Gefährten eingenommen wurde, die 2014 in Mexiko-Stadt für Brandanschläge gegen ein Autohaus und Regierungsgebäude verhaftet wurden. Zwei der Angeklagten waren aus dem kanadischen Territorium, weshalb wir zu dieser Zeit ihren Fall sehr genau verfolgt haben, wobei wir lange Diskussionen hatten über weder schuldig noch unschuldig. Deshalb war es in gewisser Weise eine Position, über die gar nicht mehr erst gesprochen werden musste, als die Zeit kam. Die Hoffnung ist natürlich, dass über die Zeit diese Erfahrung der Repression Verbindungen stärken wird. Vergangene Momente haben dies getan. Deshalb glauben wir, dass wir, wenn wir die harten Tage durchstehen, gestärkt daraus hervorgehen werden. Gegenwärtig ist die Situation herausfordernd. Wir müssen uns mit restriktiven Kautionsbedingungen auseinandersetzen, dem Vorbereiten der rechtlichen Verteidigung und damit die existierenden Projekte und Kämpfe aufrechtzuerhalten. Wie auch immer, neue und alte Freunde sind wieder dazugekommen und die repressiven Strategien sind klarer geworden und weniger veränderbar im Laufe der Zeit. Deshalb sind wir wieder mehr in der Lage, uns selbst gegenüber der Realität auszurichten und zu beginnen, uns wieder einmal zu fragen, was von hier aus möglich ist.
Wie die anarchistische Spannung in einer feindlichen Umgebung vorantreiben, wie eine konfliktreiche Position beibehalten mit dem Wachhunden der Ordnung im Rücken oder sogar ein Momentum kreieren. Und für alle von uns, die nicht in der Nähe leben, was könnten Wege der revolutionären Solidarität sein, neben dem Offensichtlichen, dem Geld sammeln und Infos über den Fall verbreiten? Was denkst du, könnten Wege sein, den Kampf derjenigen weiterzutragen, die von Repression betroffen sind?
In Momenten wie diesem ist es besonders nützlich, Anarchismus als Spannung zu begreifen, als Konflikt mit den existierenden Mächten, indem wir uns fragen, was möglich ist. Die extreme Reaktion auf die Lock Street-Ereignisse bedeuten, dass die anarchistische, antikapitalistische Perspektive auf die Stadt viel diskutiert wurde und sehr sichtbar ist. Ein paar Leute haben begonnen, die Stadt mit anarchistischen Parolen einzudecken, nachdem bekannt wurde, dass die Stadtverwaltung versucht hatte, das Circle A zu einem Hasssymbol zu erklären. Neue Poster gegen die AufwärterInnen, GeschäftsinhaberInnen und Faschos wurden plakatiert. Der Tower hat wieder aufgemacht in seiner neuen Örtlichkeit und veranstaltet wieder verschiedene Diskussionen und hat wieder jede Woche regelmäßige Öffnungszeiten. Im Kontext von Repression bekommen Aktivitäten wie diese, die sonst auch immer stattfinden, eine neue Gewichtung und Wichtigkeit und werden zu Ausdrücken unserer Weigerung, uns von unseren Ideen abzuwenden oder den Konflikt mit den lokalen Mächten aufzugeben. Wir sehen dies als einen Moment, Ideen und Perspektiven zu verbreiten, speziell weil unsere Herangehensweise im Angesicht der Repression nicht das ist, was hier in unserem Kontext normalerweise erwartet wird. Wir wollen uns nicht hinter den Linken verstecken, genauso wenig wie wir isolierte Militante werden wollen. Deshalb machen wir damit weiter, uns auf verschiedene Arten zu organisieren, wobei wir offen zu unseren Ideen stehen. Wie ich gesagt habe, unterstützen sich unterschiedliche Strömungen von AnarchistInnen in Hamilton mehr, als ich das an anderen Orten gesehen habe, und diese Diversität der Ansätze, auch wenn das grundsätzlich nichts ist, was mich besonders interessiert, hat gezeigt, dass es einen stärkeren und widerstandsfähigeren anarchistischen Raum schafft. Bezüglich Solidarität, diese Frage ist immer schwer zu beantworten. Ich weiß, dass ich persönlich immer sehr glücklich bin zu hören, dass andere darin einen Wert sehen, wie wir hier versuchen, der Repression zu begegnen und das in ihrem eigenen Kontext diskutieren. Da ich gesehen habe, dass uns solche Diskussionen über andere Situationen geholfen haben, hier besser vorbereitet zu sein. Weiter ist es immer gut, sich weniger alleine zu fühlen. Immer wenn ein Kommuniqué oder ein Projekt Solidarität mit Hamilton bekundet, zirkulieren und diskutieren wir es unter GefährtInnen und unsere Hoffnung ist, dass wir über isolierte Akte hinausgehen können, hin zu einer wirklichen Beziehung der Solidarität. Und dass wir zu einem internationalen Austausch unter AnarchistInnen beitragen können. Weiterzumachen mit Formen des Kampfes zu experimentieren, weiterzumachen damit die Situation zu analysieren und jene nicht zu vergessen, die mit Repression konfrontiert sind, ist immer ein guter Ausgangspunkt. Wenn ich schon davon spreche, Solidarität mit all jenen im Territorium des deutschen Staates und in Europa, die mit Repression wegen dem G20-Gipfel vom letzten Jahr konfrontiert sind. Wir hatten auch die Erfahrung von Massenverhaftungen, internationalen Haftbefehlen und zahllosen Gerichtsverhandlungen nach dem G20 2010. Und es war inspirierend, den mutigen Widerstand gegen das Spektakel der Autorität und die Kontrolle auf den Straßen zu sehen. Ja, das war's vom Infolora. Für den Ausblick haben wir leider keine Zeit mehr, aber schaut doch auf barrikade.info oder radar.squad.net vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Le policier tourmenté par le remords raconte au vieillard toute l'histoire de ce coup du sort. Il dit
j'ai compris toutes mes erreurs. Chacun des coups que j'ai donnés me cogne sur le cœur. Le vieux répond, courage, il n'est jamais trop tard. Corrige tes fautes afin que ton cœur se répare. La justice n'a pas besoin de police. As-tu compris, chacun est maître de ses actes et en payera le prix. Le regard du policier s'éclaire d'un ton grave. Maintenant je sais ce que je dois faire. Il s'éloigne dans la nuit et dans sa psychose. Le vieux se demande s'il a vraiment compris quelque chose. Deux jours après, la presse titre en première page sur les détails sanglants d'un nouveau carnage. Un policier fou abat 12 de ses collègues dans une violence.